Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorawa und
Jan Wiechert und heute zu Gast im Studio
Elisabeth Halikiopoulos.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Heute als Gast Elisabeth Halikiopoulos. Ich wusste, es wird irgendwann mal hängen. Und nachher haben wir noch ein Telefoninterview mit Lars Saltuari. Heute geht es natürlich wie immer ums Theater, ums Kleine und ums Große. Wir fangen sozusagen im Profibereich an, aber bei den Kleinen, nämlich beim Kindertheater. Jan, du hattest dir die Elisabeth unbedingt als Interviewgast gewünscht.
Ich wäre vor allem gerne ins Stück gegangen, habe es aber bisher noch nicht geschafft. Vielleicht kriege ich es noch hin. Dieses Jahr werde es dann natürlich auch in der Sendung nochmal gerne würdigen. Freue mich aber natürlich trotzdem wahnsinnig, weil ich glaube, ich gehöre so mitunter zur ersten Generation von Lesern, die einfach mit Paul Maar auch aufgewachsen sind. Und deswegen einfach die Einstiegsfrage auch ganz klar, wie fühlt man sich als das Sams?
Ja, ganz, ganz witzig, vor allem, weil ich glaube ich das zweite Sams bin, weil ja meine Kollegin Shantia Ullmann das ursprüngliche Sams gespielt hat letztes Jahr und ich hier jetzt zum ersten Mal bei den Freilichtspielen bin und generell immer vorgestellt wurde mit, ah, das ist das neue Sams. Ah ja, hallo, ah, du bist das Sams. Aber eigentlich fühlt man sich gut, weil ja das Sams alles darf, alles ist, nix ist. Insofern ist man da völlig frei und kann machen, was man will.
Wobei problematisch, glaube ich, aktuell, ich habe gerade eben schon gefragt, ihr habt gerade eine Strecke gespielt des Sams. Das wäre jetzt so eher an jetzt den, also nicht die Rolle, sondern an den Darsteller die Frage, bei den Temperaturen im Taucheranzug zu spielen, ist wahrscheinlich kein reines Vergnügen, auch wenn man alles kann und darf.
Nein, eine hitzetechnische Herausforderung ist es auf jeden Fall. Wir haben gestern zum Beispiel auch einfach Coolpacks in den Taucheranzug hinten rein gestopft, so wie es halt ging, weil es einfach, also im ersten Teil habe ich ja das Glück, dass ich ihn erst in der Büroszene, das ist eigentlich die Szene direkt vor der Pause, da ziehe ich erst den Taucheranzug an, habe aber davor natürlich schon diesen hautfarbenen Anzug. Das geht aber noch, aber dann im zweiten Teil merkt man einfach, ist es mit der Perücke und mit allem einfach keine Möglichkeit für den Körper, sich irgendwie abzukühlen. da ist man dann auch froh, dass es dann nur 90 Minuten geht gesamt und nicht noch länger.
Wie ist es für die Zuschauer bei den Temperaturen gerade aktuell im Globe-Theater?
Auch nicht so schön, glaube ich. Ja. Also mit Schattenplatz geht's und teilweise kommt auch Wind, also es ist definitiv auszuhalten, es sei denn, die Sonne wandert und man sitzt dann direkt drin. Also das ist dann auch natürlich für die Zuschauer eine Herausforderung. Erstens rein von der Sicht, also wenn man gegen die Sonne gucken muss die ganze Zeit, sieht man natürlich nicht so viel und andererseits wird es dann auch wahnsinnig heiß. Aber ich will da jetzt auch niemanden abschrecken, zu kommen. Also es geht schon und man hat natürlich auch, es ist auch niemand böse oder wir Darsteller verstehen das natürlich auch, wenn man sieht, okay, jetzt eine halbe Stunde später steht die Sonne woanders, dann wechselt auch das Publikum auch mal die Seiten und das nimmt man dann auch einfach hin, weil man natürlich auch Verständnis hat, dass ein Schattenplatz dann doch angenehmer ist.
Ja, und vormittags ist sicherlich noch nicht ganz so extrem, nehme ich mal an, oder? Doch schon?
Ja, doch, vor allem gerade gestern war es zwar nicht so heiß wie diese wahnsinnigen 38 Grad, die wir ja hatten, aber es war diese unglaublich drückende Hitze, einfach vor dem Gewitter, wo man einfach merkt, es staut, egal zu welcher Uhrzeit. Also
Nun ist es ja tatsächlich so, dass das SAMS durchaus nicht zum ersten Mal auf eine Bühne gebracht wurde. Oder also es gibt auch eine filmische Rezeption mittlerweile mit, wer spielt das SAMS? Die Kleine aus dem Tatort, aus dem Münster-Tatort, Ursprung, Christian genau. Ursprung, danke, die ja auch schon in Schwäbisch Hall aktiv war. Jetzt bei dieser Produktion, was für mich eigentlich da immer irgendwo mit raussticht, also jetzt mal jenseits auch der Leistung, die sicherlich Christian Sunkel mit reinbringt als Regisseur, kreativ, aber ich bin ja ein wahnsinniger Fan bei den Kindertheaterstücken, vor allem von der Musik von Thomas Unruh. Wie nimmst du diese Produktion einfach wahr? Ist es da gelungen, aus diesem Buch nochmal was Eigenständiges rauszuholen oder ist es eine reine Literaturbearbeitung?
Nee, weil wie schon angesprochen, natürlich ist bei uns die Musik des Sams im Buch, reimt es ja eigentlich hauptsächlich, also oder sagt die ganze Zeit Gedichte und im Stück sind es ja immer Songs. Mhm. Schon allein dadurch ist es natürlich, weil die ganze Musik dazu kommt, ja, des Sams eine singende Figur und es kommen natürlich Dinge dazu im Stück, die fürs Theaterpublikum gut sind, die jetzt im Buch nicht so vorkommen oder viele Dinge, die im Buch drin sind, die natürlich wegfallen, weil man natürlich nicht das ganze Buch auf die Bühne bringt. Deswegen hat es schon noch, also ich finde, dass das Sams schon erhalten ist in der Grundgeschichte. Man muss aber jetzt das Buch nicht kennen, um es zu verstehen. Und man kann auch das Buch oder das Stück auch man redet da immer. Nee, es ist ein eigenständiges, schönes Ding.
Okay.
Ja.
Gut, und ich glaube, wir haben ein Hörbeispiel aus dem Stück, bevor wir das Gespräch fortsetzen.
Haben wir, Sie haben sogar zwei Hörbeispiele.
Wahnsinn, ja.
Wir haben sie zwar schon mal gespielt, ne, das eine jetzt noch nicht, das andere schon mal. Das ist jetzt das Rap in der Schule. Mhm. An welcher Stelle kommt denn der im Stück?
In der Schule. Nee, also
sauber recherchiert, Ralf.
Ich wollte eigentlich jetzt drauf raus. Was für eine Szene.
Was geschieht in der Schule?
Also es ist kurz vor der Pause geht es Sams mit dem Herrn Taschenbier mit ins Büro. Woraufhin natürlich auch im Büro wieder ein kleines Chaos entsteht und der Herr Taschenbier sich wünscht, dass das Sams doch bitte auch mal in die Schule gehen soll, weil da würde es lernen, sich zu benehmen. Dann ist die Pause. Und dann steigen wir ein direkt mit der Schulszene.
Ja, wir machen einfach den Dingster-Rap. Es war einmal ein Strauß. Der stellt ein Dingster vors Haus. Ja, yeah. Da kam dazu die Amma, die erschlug den Strauß mit dem Hammer. Erschlag den Strauß mit dem Hammer. Oberhammer, Amma. Erschlag den Strauß dem Hammer. Oberhammer, Hammer, Hammer, Oberhammer. Jetzt kam der Frosch an die Reihe. Oh yeah, der bestäubte das Dings da mit Kleie. Seine Söhne, drei bildschöne Quappen, umhüllten das Dings da mit Lappen. Hierauf versaute die Kuh das Dings da mit einem Schuh. Versau das Dings da mit dem Schuh. Was sagst denn du dazu? Oh, versau das Dings da mit dem Schuh. Was sagst denn du dazu? Es konnten zwei unreife Schnecken nicht lassen, am Dings da zu lecken. Danach warf dann der Igel das Dings da in den Spiegel. Das Dings da blieb im Spiegel stecken und alle sahen voller Schrecken. Hier war ein Wunderwerk geschehen, denn im Spiegel war nun ein Azknit zu sehen. Azknit? Hä? Naja. Da sprachen die alten Raben gelehrt, im Spiegel wird alles seitdem verkehrt. Darauf gingen alle aus dem Haus, die Kuh, der Stier, die Frosch, die Maus und schließlich die uralten Raben. Denn ein Azknit will keiner mehr haben. Ah, no, no, I don't want no Azknit. Ich will auch kein Azknit. Da mach ich nicht mehr mit. Ich will wieder mein Dings da. Seid ihr bei mir? Wollen wir alle unser Dings da? Oh, yeah, oh, oh, yeah. Wir wollen alle wieder ein Dings da. Oh, yeah, oh, oh. Wir wollen alle ein Dings da. Oh, yeah. Oh, oh, ah, wir wollen alle ein Dings da. Oh, 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 Dings da.
Der Dings da Rap aus dem Stück Das Sams, das gerade als Familientheaterstück im Globetheater hier im Schwäbisch Hall läuft, und Das Sams sitzt mir in Anführungsstrichen, das neue Sams, um genau zu sein, sitzt mir in Anführungsstrichen gegenüber im Studio. Dieses Lied, du hast gerade in der Pause auch gesagt, wird gar nicht so lange ausgespielt, einfach innerhalb des Stücks, wie es aber ja vielleicht auch einfach üblich ist, dass das Musikalische runtergekürzt ist. Aber trotzdem nochmal, was für eine Szene ist das, was passiert da und was sagt uns dieses Lied innerhalb, also wenn es im Stück vorkommt?
Also es ist eigentlich eine ganz schöne Szene, weil wir ja vorhin auch drüber gesprochen haben, so der Unterschied des Buch oder des Stück, wie ist es, wie unterscheidet sich das? Und bei uns ist es in der Schule, also im Buch ist es Sams ja länger und geht in unterschiedliche Klassen, und bei uns im Stück ist es eben so, dass das Sams jetzt mal in diese Klasse kommt, natürlich gleich wieder mal mit dem Lehrer, also jetzt keinen Streit, sondern es kommt zu einer Diskussion, wo das Sams natürlich wieder eine ziemliche Unruhe reinbringt und der Lehrer natürlich wutentbrannt aus der Klasse stürmt und das Sams dann überbleibt und sich denkt, ja, na gut, dann geht's. Geht aber nicht einfach so, sondern hängt noch ein Gedicht hinten dran, und die Schüler sind ganz erstaunt, wie toll denn das Sams reimen kann. Woraufhin das Sams ganz erstaunt ist, dass die Schüler das nicht können und das in der Schule auch nicht lernen, und daraufhin einfach beschließt, das denen jetzt beizubringen. Und somit beginnt es, dass man einfach sagt, ja, der Name, einfach mal den Namen sagen, dann kommt noch ein Satz dran. Und dann soll der zweite Schüler nochmal einen Satz hinten dran hängen und sagt so, ja, es muss doch einen Sinn ergeben, oder weiß nicht so recht, und sagt, ja, Dings da. Vielleicht so ein Dings da, und sagt das Sams, ja, klar, dann machen wir doch einfach über das Dings da einen kleinen Rap. Und im Stück ist es natürlich schön, weil man die Möglichkeit hat, einfach aus der Szene heraus das zu entwickeln, wo dann eben so ein Ei, das vorher gelegt wird. Ja, das kann man jetzt schwer erklären, warum die zwei Schüler, die legen halt einfach ein Ei. Das,
okay.
Das passiert so aus der Szene. Nee, und das ist natürlich ein kleiner Shaker, und dann beginnt ein Rhythmus, und dann mischt sich das so zusammen, und über das Gedicht kommt es dann zu diesem kleinen Rap.
Das Sams, wie du gerade erzählt hast, fängt an mit dem Lehrer, also nicht zu streiten, sagst du, sondern zu diskutieren und so weiter. Und das, was mir so bei Sams immer in den Kopf kommt, also zum einen, dass es eben diese Wunsch- und Märchenfigur einfach ein bisschen ist, aber zum anderen, Sams ist doch eigentlich auch ein Rebell, oder? Das
total.
Sams ist doch der erste Rebell, mit dem Kinder eventuell in der Kinder-Jugendliteratur in Kontakt kommen. Mhm. Und mich würde es auch nochmal interessieren, gerade irgendwie, was beim Publikum da irgendwo hängen bleibt. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, also ich glaube, dass die Leute, die heute, sag ich mal, junge Eltern sind von Kindern, die in so ein Stück reingehen, das ist so die Generation, die wirklich mit Paul Maar unter anderem aufgewachsen ist, mit der Sams-Reihe aufgewachsen ist. Und für mich ist immer ein bisschen die Frage, weil es ist ja explizit auch laut Programm kein Kindertheater, sondern es ist Familientheater, das im Globe gespielt wird. Und was mich immer so ein bisschen reizt, ist die Frage irgendwie, okay, die Kinder scheinen recht begeistert zu sein von dem Ganzen. Mit was für einem Gesicht kommen die Eltern aus dem Stück raus? Fühlen sie sich nur als Begleitpersonal oder haben die auch ihren Spaß?
Die haben definitiv ihren Spaß. Also manchmal sind auch, glaube ich, die Eltern fast begeisterter als die Kinder. Also, nee, begeisterter kann man nicht sagen, aber Familienstück ist es, glaube ich, deshalb, weil wirklich für jeden was dabei ist. Also es sind einfach Späße oder Witze, die, also gerade danach, wenn dieser Schulrap aufgelöst wird, dann löst sich die ganze Szene auf, wir bringen die Requisiten, Stühle und so weiter, bauen das ab, so in einer kleinen Choreo mehr oder weniger. Und während umgebaut wird, machen der Thomas Unruh und der Ecki Busch spinnen dann eben so weiter und sagen so, oh, jetzt hast du dich aber verrappt, oh, die Reputation oder ja, und es geht zurück auf meinen Ur-Ur-Ur-Großvater, der sich schon verrappt hat, und dann ist eine kleine Anspielung auf die Salzsieder drin mit dem Entstehungsdatum und so weiter, und jetzt natürlich ein Kind versteht jetzt vielleicht nicht, woher jetzt die Reputation, also was das, oder, ja, es sind einfach viele, viele Witze, was man ja jetzt bei diesen ganzen Animationsfilmen ja auch denkt. Also da gehen ja auch wahnsinnig viele Erwachsene rein, einfach weil da Ebenen drin sind, die wiederum nur die Erwachsenen verstehen. Und dann aber natürlich die Kinder wiederum bei ganz anderen Stellen lachen, was dann auch ganz, ganz spannend ist zu sehen.
Ja, dann vielleicht auch die Slapstick-Ebene und die
Oder die
Actiongeladenen.
Genau.
Gut, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, wir haben ein bisschen Zeit wieder für ein Stück. Knackmaschine.
Knackwurstmaschine. Nein, Moment, die Knackwurstbringanlage. So.
Also, hier heißt es noch Knackwurstmaschine.
Genau.
Von Thomas, so beschriftet. Ich würde sagen, dann können wir mal vielleicht auch was noch zu Don Juan.
Dann können wir noch, das ist nämlich, ja, dann wird sich der Sams uns gegenüber nämlich um 360 Grad Minimum verwandeln.
Ja, ich sag mal so vom Neutrum zur Frau.
Zur absoluten, genau.
Zur verschmähten, Frau. Zur verschmähten, aber mitleidigen Frau.
Genau. überraschendes Ende.
Gar nicht so sehr, glaube ich. Aber ich glaube, es geht auch im Original länger, oder?
Es geht im Original so lang, wie ich brauche, um 3 Etagen hoch und runter zu laufen.
Das heißt, wir könnten nochmal spielen.
Genau. Und die Knackwurstbringanlage aufbaue. So. Das manchmal funktioniert und manchmal nicht, aber bis das Würstchen geflogen kommt.
So, gut. Also vom Neutrum des Sams, vom Kindertheater zum Erwachsenentheater, zu einem Klassiker von Molière, Don Juan. Oder ich habe sogar Dom Juan, glaube ich, sogar mit
genau.
M. Und der ist auf der großen Treppe zu sehen, mit Max Tiedorf in der Rolle als Frauenheld, als Frauenverführer. Und der am Schluss dann ganz moralisch in die Hölle fährt oder wo auch immer hin. Ich vermute
eigentlich
mal.
Nur in die Michaelskirche.
Genau.
Ich hätte gesagt, der Reformator Münzer holt ihn. Ganz pietistisch in dem Fall. Pietistisch, moralisch gesehen. Donna Elvira ist ja eine Figur, also wirklich glücklich wird man wahrscheinlich nicht mit ihr, aber man kann ja immerhin sehr viel rausholen, jetzt denke ich mal vom Darstellen her. Die verschmähte Geliebte sozusagen oder die hintangestellte Geliebte, die aber dann eigentlich als fast einzige Mitleid zeigt mit dem tragischen Helden, wenn man so möchte.
Ja, also unglücklich, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, es ist immer eine Frage, also ich war sehr glücklich damit, was aber, glaube ich, auch hauptsächlich am Regisseur lag. Mhm. Weil natürlich immer bei Frauenfiguren...
Thomas Goritzky.
Genau, Thomas Goritzky. Weil bei Frauenfiguren im Allgemeinen ist es ja immer eine Frage, gerade wenn es ein Mann auch inszeniert, wie macht man das dann? Ist es jetzt die Furie, die rausläuft und irgendwie nur hysterisch rumschreit oder die halt am Ende komplett aufgelöst? Wie auch immer, also man kann ja Frauen so und so darstellen. Und beim Thomas war das Schöne, dass wir immer darauf geachtet haben, dass das nie abdriftet, sondern dass die immer ganz klar rausgeht und er immer einen totalen Stolz und eine Stärke hat. Mhm. Und eigentlich auch die einzige Frau ist, die dann am Ende auch zu ihm sagt, okay, weißt du was, ich gehe. Weil das ist die einzige Frau, die geht, weil sie sagt, du, ich gehe ins Kloster. Natürlich vielleicht, wenn er jetzt nochmal sagen würde, nein, bleib da, ist immer die Frage, würde sie sich vielleicht nochmal umentscheiden?
Lass uns nochmal heiraten.
Genau, weil weiß man natürlich nicht, ja. Die Frage bleibt offen, aber es ist die einzige, die wirklich sagt, du, mein Entschluss steht, ich gehe, ich verlasse dich. Mhm. Also das ist einfach vorbei. Die Geschichte mit uns ist aus. Aber ich möchte dir jetzt wirklich noch ans Herz legen, denk mal drüber nach, über dein Tun und Handeln.
Also was mir, glaube ich, viel eher irgendwo auffällt oder was ich spannend finde, also ich meine, wir haben hier den Don Juan schon tief und breit irgendwie durchgesprochen und waren eigentlich ziemlich überzeugt auch von der Inszenierung und von der Aufführung bei der Premiere. Aber was mir irgendwie auffiel bei der Donna Elvira, ich glaube, es ist auch eine der ganz wenigen durchgehend ernsthaft konzipierten Figuren, die also keinerlei so Clownerie, doch irgendwo ironisch, also gerade die Frauenfiguren, die beiden anderen sind ja wirklich Bärbel Schwarz und ich weiß nicht,
wer die andere. Inga Krischke.
Ja, genau. Die ganz stark ja in dieses Clownerie oder eigentlich ins Klischee von zwei verschiedenen Frauentypen irgendwo reinfallen.
Ja,
aber
ja,
Donna Elvira bleibt,
eine Komödie.
Bleibt eigentlich in der Tragödie verhaftet, oder?
Ja, oder sie nimmt zumindest alles, oder ernst, ich meine ernst nehmen es natürlich alle, aber klar, es ist die einzige Figur, wo es eigentlich sehr, ja, die Tragödie spielt, mehr oder weniger.
Ja. Wir hören nochmal Musik, Ralf, oder?
Weiß ich nicht.
Ja, du fummelst die ganze Zeit hinter meinem Rücken rum. Das
ja, darfst du nicht beeindrucken lassen. Ja. Ich muss ja mal ab und zu auch, sonst komme ich ja nicht anders ran an den CD-Player. Du sitzt gewissermaßen zwischen mir und dem CD-Player. Sonst kann ich da schlecht was raussuchen. Nein, mich hätte dann schon noch interessiert, Donna Elvira auf der Treppe. Hat man, wenn man diesen Molière nimmt, hat man dann auch diese Oper irgendwo im Hinterkopf? Oder ist es dann doch was völlig anderes? Weil in der Oper ist es tatsächlich so, dass es so die Verschmähte ist und die dann am Schluss noch ein bisschen Mitleid zeigt.
Ich meine, natürlich, egal bei welchem Stück, egal was man spielt, wenn es dann noch was anderes gibt, eine Oper oder eine andere Stückfassung, natürlich guckt man sich das immer an, okay, was gibt es? Aber bei mir, also ich mag das eigentlich immer recht gern, gerade bei sehr bekannten Dingen versuche ich es auch zu vermeiden. Bei Verfilmungen, wenn ich den Film jetzt noch nicht gesehen habe, dann gucke ich mir das meistens erst danach an, um wirklich frei drauf zugehen zu können und zu sagen, okay, was lese ich raus? Was bleibt bei mir haften? Und nicht, okay, was macht jetzt jeder andere, sondern einfach um recht unvoreingenommen reinzugehen in die Arbeit.
Und irgendwie, also ich möchte trotzdem nochmal auf die Figur irgendwo raus. Also das andere, was mir, glaube ich, noch auffiel irgendwo, ist, dass Donna Elvira aber auch letztlich, also die Verschmähte finde ich jetzt gar nicht so arg. Ich finde, sie ist eigentlich diejenige, die zum Schluss einigermaßen fein raus ist irgendwie aus
eigentlich
der ganzen
ja.
Affäre.
Eigentlich ja.
Oder?
Ja,
doch. Ja, auch von Don Juan trotzdem nicht jetzt.
Oder? Ja, Don Juan ist, was?
Ja, nee, aber sie erkennt sie ja dann auch. Und ich finde es also eigentlich, und deswegen, es war ganz spannend. Also der Christoph Biermeier kam irgendwie auch nach der, ich glaube, es war eine Hauptprobe oder war es nach der Generalprobe, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine von den Endproben, wo er kam und sagte, ja spannend, die Doña Elvira, das kann man ja auch so machen. Ich dachte immer, das muss so eine Heulnummer sein, aber ja schön, das geht ja auch anders. Das hat mich jetzt wirklich überrascht. So, die ist ja ganz gerade und direkt, wo ich mir dachte, ja klar. Und das meinte ich ihm vorhin, es kommt natürlich immer auf den Regisseur drauf an, wie viel darf man, was möchte er, was ist das Frauenbild, aber man kann die doch als sehr, sehr stark und
eine stolze Italienerin, der sogar sexueller 1000 Sassa wie Don Juan auf Knien die Treppe hoch und runter genau. hinterher rutscht. Allerdings mit Knieschonern.
Wahrscheinlich die 1000 ja. die 1003, wie es in der Oper heißt.
Ja, genau. Ja.
Also die entsprechende Spanierin. Man hat schon ein bisschen rausgehört. Also ich habe es richtig verstanden, dass es die Zusammenarbeit im Team besonders viel Spaß bereitet hat, oder?
Ja. Also das war für mich rückblickend betrachtet auch wirklich eine der schönsten Produktionen, die ich hatte, weil es von Anfang an einfach eine wahnsinnig gute Stimmung gab. Ich meine, es liegt natürlich auch an Schwäbisch Hall und am Sommer und jeder, also ich glaube, niemand ist hier, um sich jetzt eine schlechte Zeit zu machen, sagen wir es mal so, aber es hat einfach, und ich glaube, das macht der, also das sagen auch alle Kollegen, die schon öfter hier waren, für mich ist es ja das erste Mal, dass wirklich der Christoph Biermeier und sein Dramaturg, dass die auch wirklich ein gutes Händchen dafür haben, immer Teams auszuwählen, die einfach sehr gut harmonieren. Und dadurch ist, glaube ich, was sehr Schönes entstanden und wir waren auch alle ganz traurig, dass die Probenzeit zu Ende ist. Und ja, war eine schöne, schöne Sache.
Kommt jetzt noch, wann?
Muss ich das selber, wir spielen es am 15. wieder.
Ab der 15.
Genau. Kommt ein neuer Block von Don Juan und wir können vielleicht gleich noch anschließend des Sams ab kommenden Montag ein weiterer Dreierblock, wenn ich es gerade richtig sehe. Ja, genau.
Ab 13. Juli, genau.
14. und 15.
15., 17., 18. Und dann ist nochmal später im August, gibt es nochmal zwei Aufführungsblöcke hintereinander, zwei kleine.
Gut, wir sprechen gleich noch eine Runde weiter, aber jetzt kommt tatsächlich Musik. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was es ist.
Es ist ein Cello-Duo, die aber mehr auf, ja, die kann man wohl mehr als Crossover einordnen. So klingt auch das Stück. Cellos mit Thunderstruck von AC/DC in einer doch elektronisch leicht verfremdenden auch noch Version am Ende. Ja, wir haben immer noch Elisabeth
Halikiopoulos
im Studio, die Darstellerin des Sams im Kindertheater, im Familien, genau genommen, Familientheaterstück bei dem Freilichtfilm Schwäbisch Hall und auf der großen Treppe die Donna Elvira im Don Juan.
Was zeigst du auf mich, wenn du Don Juan sagst? Das ist eine Unverschämtheit, ja.
Jedem das Seine.
Nein, ich wollte eigentlich nochmal so nachfragen, weil du es jetzt selber so ein paar Mal irgendwie reingespielt hast irgendwo. Also das klingt irgendwie nach einer angenehmen Arbeitsatmosphäre und einer guten Zeit, die du in Schwäbisch Hall gerade hast.
Ja.
Ich weiß, die Gespräche zu diesem Thema kommen immer erst am Schluss der Spielzeit, aber wäre es für dich ein Ort, an den du wieder zurückkehren würdest, gerne
ja,
als Darstellerin?
Ja, definitiv.
Und natürlich die große Frage dann auch noch irgendwo, bis aber die nächste Saison dann irgendwann mal losgeht, irgendwo geht noch einiges Wasser den Kocher herab. Was sind deine nächsten Projekte jetzt als Darstellerin?
Momentan noch nichts, über das ich konkret sprechen kann, weil es noch ein paar Projekte gibt, die in der Schwebe sind.
Das heißt also eine kreative Phase jetzt.
Genau, also ich war, finde ich auch momentan gerade ganz gut, weil ich länger in Salzburg fest war und bin jetzt eben seit letzter Spielzeit frei. Und finde es auch eigentlich mal ganz angenehm, auch mal gucken zu können, was möchte man machen. Ich habe Kolleginnen, wo wir auch planen, einen Liederabend zu machen oder so ein Zweierstück. Also das sind Pläne, wo man sagt, ja.
In Ordnung.
Ja. Genau.
Ja. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Wir haben noch weitere Themen und einen weiteren Blick auf die Festivalwelt in Schwäbisch Hall.
Das Sommertheater vor allem im Freien.
Das Sommertheater im Freien, ja, ganz genau. Und geben nochmal ganz kurz musikalisch etwas drauf von den Cellisten, beiden Cellisten.
Tja, und hier sind wir wieder beim Freilichtradio und ich habe jetzt auch jemanden in der Telefonleitung, nämlich einen Amateurdarsteller, der mich hoffentlich versteht.
Ja, hervorragend, hallo.
Den Lars Saltuari aus der Gemeinde Rot am See, da wohnen Sie irgendwo, glaube ich, oder?
Richtig, genau, in Rot am See bei Embach.
Mhm. Ah ja, und Sie sind einer der Darsteller dieses Jahr beim Reubacher Sommertheater.
So ist es.
Das muss man dazu sagen, ursprünglich dieses Sommertheater ist ja mal gestartet als, so ein, wie soll man sagen, Dorftheater, Straßentheater, mit dem man in hohenlohischem Dialekt die Sachen aufgeführt hat, sich die Stücke selber geschrieben hat. Dann ist man mit mehr Anspruch an die Sachen rangegangen und hat fremde Stücke versucht, hat mal Ephraim Kishon zum Beispiel probiert und dieses Jahr ist es Marie-Louise Fleißer, die jetzt auch keine unbekannte Theaterautorin ist. Wie ist denn die Probenzeit gewesen, Herr Saltuari?
Durchaus anstrengend. Also wir haben in diesem Jahr relativ spät angefangen. Man hat ja üblicherweise so eine Vorlaufzeit von einem Dreivierteljahr etwa und das hat sich dieses Jahr auf ein knappes halbes Jahr reduziert. Also das heißt, da muss das alles ein bisschen konzentrierter und effektiver ablaufen. Aber es hat irrsinnig Spaß gemacht. Also es sind Leute da in jeder Hinsicht, also hinter und vor der Bühne und auf der Bühne, die einfach wissen, was sie tun und das macht unglaublich viel Spaß.
Mhm. Wie viele Mitwirkende sind denn dieses Jahr dabei? Ich glaube so 10 fast, oder?
10, das sind, 12? Ja, über den Daumen gepeilt sind es 6, 8, 10, 11 Darsteller, genau.
Ja. Mhm. Das ganze Stück, meinte ja Regisseur Gerd Bauer, das ganze Stück ist ja so auch gedacht, dass man versucht, die Menschen in ihrem Alltag abzuholen, also Dinge, die jedem passieren könnten in gewisser Weise, genau. Sage ich jetzt mal.
Ja.
Also ein Todesfall und dann gibt es den Streit um das Erbe, beziehungsweise den Streit um den Witwer, genau. Wenn man so will, ne?
Genau. Also es ist Marie-Louise Fleißer ist ja eine typische Volkstheaterautorin eigentlich, also die es eigentlich miterfunden hat, die dürfte ruhig auch noch ein bisschen bekannter sein. Also wen man gut kennt, sind ja so Autoren wie Ödon von Horváth zum Beispiel oder Fitzgerald Kuss und so. Also in der Tradition läuft das und also es geht um die Erbschaftsstreitigkeiten, das, was jeder mehr oder weniger mal erlebt hat, solche Dinge und vor allem also die kleinen Dinge, die dann damit zusammenhängen, also das heißt, wie sich dann die Verwandten, also welche Spitzen dann gegenseitig so kommen und gerade, es ist ja in den 50er Jahren, also späten 50er Jahren verortet, das heißt, das sind dann auch noch sehr anstrengende wirtschaftliche Verhältnisse, unter denen die leben und das wird natürlich auch stark thematisiert, wie die da zu kämpfen haben und man sieht es vor allem an den weiblichen Personen, die unglaublich differenziert gezeichnet sind.
Das sind ja zwei, die im Grunde um den Witwer kämpfen, wenn man so möchte. Das
genau.
Ist die
genau.
Magd Annerl und es ist die Schwägerin von ihm, also die Richtig. Schwester seiner verstorbenen Frau, Albina.
Genau. Also das heißt die Magd, die als 18, 19-jähriges Mädel da versucht eben in warmes Wasser zu steigen und die Schwester, die halt erkennbar schon viel hinter sich hat, also die selbst schon verwitwet ist und zusehen musste durchzukommen und sich mit allen möglichen legalen und halblegalen Mitteln versucht durchzuschlagen und das hinterlässt natürlich bei allen Beteiligten so seine Spuren.
Mhm. Ihre eigene Rolle ist jetzt eher eine Nebenrolle?
Ja, also sind zwei kleine Rollen, sind typische Nebenrollen, dienende Rollen, die dazu dienen, so ein bisschen die Handlung vorwegzubringen. Also der Vater der Magd, der eben Lunte riecht und von der Schwägerin nochmal aufgestachelt worden ist, da nach dem Rechten zu sehen. Mhm. Beispielsweise und der Schutzmann und was der für eine Funktion hat, das sollte man sich eigentlich selber angucken, sonst würde ich zu viel verraten.
Ja, man kann vielleicht andeuten, es geht um die Schwägerin, weil die ist doch sehr geldgierig.
Ja, genau, ich habe ja gesagt, alle möglichen legalen und halblegalen Mittel.
Da haben wir die Annette Wolozek, die spielt die Balbina.
Wolozek, genau.
Und die richtig. Manuela Schlecht, das Annerl. Und in der Hauptrolle als Bitterwolf, so heißt der Sattlermeister. Genau. Martin Reinhardt. Manchmal auch schon kurios, was die Leute dann so arbeiten, was sie tun. Also Manuela Schlecht ist es eigentlich noch fast logisch, als eine, die im Kulturamt in Schrotzberg arbeitet. Aber Martin Reinhardt ist eigentlich Fahrlehrer. Ne? Mhm. Habe ich mir auch gedacht, wie passt das jetzt zusammen, dass man als Fahrlehrer unbedingt Theater
macht? Da hat man ja alles Mögliche beisammen, also zumal im Amateurtheaterbereich. Also das finde ich auch das unglaublich Spannende an dieser Gruppe. Also das ist ja, die kommen ja alle aus dem Dreieck Rothenburg, Crailsheim, Kirchberg sozusagen, mhm. So verteilt sich das. Also das ist nicht mehr nur das Reubacher Theater selbst, da kommt nur noch eine verschwindende Minderheit daher.
Okay. Ganz wichtig dabei zu erwähnen, natürlich Wilfried Betz, sozusagen das Urgestein.
Genau, und das als organisatorisches Zentrum und Seele und so weiter, neben der Eva Singer, ja. Also wenn irgendwas ist, dann sind die auf jeden Fall immer da. Das ist schon auch ein schönes Rückgrat für diese ganze Aktion.
Mhm. Sie selbst sind wie an das Theater gekommen?
Mittelbar tatsächlich über den Martin Reinhardt, also über den Fahrlehrer, und zwar über eine seiner Fahrschülerinnen, die eine Schülerin von mir gewesen ist, also ich unterrichte in Kirchberg an der Schlossschule. Mhm. Habe da die Theater-AG und habe auch den Literatur-Theater-Kurs. Und eine Schülerin, die hat mich angesprochen, weil das ist im Amateurtheaterbereich auch immer so, Männer fehlen. Und da hat sie mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Und dann habe ich gleich einen ehemaligen Kollegen am Schlaffittchen gepackt und den mitgenommen, dass ich nicht ganz so alleine da bin. Aber ja, und jetzt sind wir zusammen da und spielen.
Sie haben ja früher noch in Heilbronn in der Gegend, glaube ich,
Unter anderem, gespielt. Ja, also in Weinsberg 10 Jahre lang bei den Freilichtspielen. Mhm. Also das heißt, Freilichtspiele sind mir da schon irgendwie vertraut und da gibt es auch wahnsinnig viele Parallelen. Mhm. Vom Organisatorischen und vom ganzen Hintergrund, auch ein Stück weit von der Stückauswahl natürlich, weil sich da natürlich so Volkstheater durchaus immer anbietet. Ja, genau, und da habe ich dann von 90 bis 2000 gespielt, bis ich nach Kirchberg gekommen bin und dann wird die Distanz doch ein bisschen groß.
Jetzt, weil Sie ja sozusagen alle hauptberuflich was anderes machen, macht man es natürlich dann in seiner Freizeit alles und da zieht sich das jetzt schon seit Februar, wenn ich den Gerd Bauer da richtig verstanden hatte.
Genau,
seit
Februar intensiv, ja. Ja.
Und wie ist es denn so überhaupt an der Straße? Ich meine, ich kann mir das, also wenn man schon auf der Gegenseite steht und dann rüberschaut über die Hauptstraße von Reubach, auch wenn es jetzt kein Riesendorf ist, aber ständig fährt dann jemand durch, wird man da nicht irgendwie ganz kribbelig nach einer Weile?
Ach, nö, überhaupt nicht. Also ich war da auch sehr gespannt, was diese Aufführungssituation angeht, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und für die es ungewöhnlich ist, sind eigentlich die Autofahrer, dass sie sich die ganze Zeit da zwischen Regie und Schauspielern da durchzwängen müssen. Das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich und dann ist es natürlich immer wieder ein bisschen abenteuerlich, wenn dann tatsächlich gesperrt werden muss, weil dann tatsächlich intensiv gearbeitet wird. Aber für die Spieler selber, also man gewöhnt sich da unheimlich schnell dran. Mhm. Man fürchtet auch nicht regelmäßig um sein Leben.
Das steht sozusagen heute an, nehme ich an. Die Straße ist, glaube ich, diese Woche schon gesperrt.
Ja, genau. Also wir sind ja schon seit zwei, drei Wochen dann wirklich ganz intensiv am Proben. Mhm. Und jetzt die letzte Woche, also da muss man halt einfach durch. Da leidet dann unter Umständen die Arbeit dann doch ein bisschen, weil man vielleicht auch nicht mehr als 5 Stunden Schlaf kriegt. Also wir fangen natürlich relativ spät an. Ja. Das ist auch so eine Freilichtspielsache, dass man natürlich für die Beleuchtung erst zwischen 8 und 9 üblicherweise anfangen kann. Mhm. Und dann zieht sich das natürlich mit Besprechungen gern mal so bis Mitternacht und drüber raus und dann klingelt halt morgens um 5:30 oder 6 wieder der Wecker, da muss man halt durch.
Der Schulalltag hat einen dann wieder bei Ihnen in Ihrem Fall.
Ja, ob das ja der Schulalltag ist oder sonstige Berufe, ja. Also das, ja. Aber das, wie gesagt, das weiß man dann vorher und als Theaterspieler ist man ohnehin leiden gewohnt. Das gehört dann dazu.
Okay, morgen ist wahrscheinlich dann die Generalprobe, nehme ich mal an, und am Freitag Premiere.
Richtig. Also heute ist noch meine Hauptprobe. Morgen ist dann Generalprobe. Die ist dann quasi halb öffentlich. Oder öffentlich, also da kann man dann hinkommen und sich das schon mal angucken. Das heißt, da wird dann ja unter, also der Ernstfall geprobt erstmal. Ja, und dann geht's am Freitag mit dem Theaterfest und dann der darauf folgenden Aufführung los.
Mhm. Und dann hat es insgesamt, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe, 6 Aufführungen.
Mhm, richtig.
Genau. Das Stück, also jetzt am Freitag, dann Samstag, Sonntag nochmal und dann nächste Woche, glaube ich, Mittwoch. Das
verteilt sich so ein bisschen, ja, ich habe es jetzt auch nicht
Mittwoch,
so hundertprozentig im Kopf.
Freitag und Samstag oder so ähnlich.
Ich glaube, so ist es genau. Mittwoch, Freitag, Samstag meine ich auch, ja.
Kann
aber
sich,
das lässt sich im Internet leicht genau. recherchieren.
www.reubacher-sommertheater.de und dann sind wir alle mal gespannt, wie es wird. Ich danke fürs Interview.
Ja, gerne.
Sind schon durch, so schnell geht es manchmal. Kaum hat man angefangen, schon ist man am Ende. Danke damit La Saltuari, der in der Gemeinde Rot am See Beimbach, in Beimbach genau sowas, lebt und beim Reubacher Sommertheater mitwirkt. Dieses Jahr Marie-Louise Fleißer, die... Der starke Stamm, so heißt das Stück. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt gehabt.
Stimmt.
Der starke Stamm in der Regie von Gerd Bauer. Vielen Dank nach Beimbach. Und wir machen jetzt hier weiter im Radio mit etwas Musik. Herr Wiechert, bitte wählen Sie irgendein Stück. Oh, egal was für eins. So, das passt ganz gut, Hysteria. Nochmal mit Celloverse. Ja, wir sind immer noch beim Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Das war vorher das Telefoninterview mit La Saltuari. Heute live und davor Elisabeth. Oh,
Heligiopoulos. Jetzt habe ich es, glaube ich, langsam. Auswendig ist es dann schon schwieriger. Es bleibt noch ein bisschen Zeit für einen Hinweis auf anderes Freilichttheater. Wir gehen noch weiter in den Osten über oder südöstlich von Reubach, kann man sagen, liegt Feuchtwangen, schon außerhalb des Landkreises Schwäbisch Hall, nämlich im Landkreis Ansbach. In Feuchtwangen gibt es ja...
Also auch außerhalb dieses Bundeslandes.
Ja. In Feuchtwangen, wobei die verstehen sich auch noch als Franken, glaube ich. außerhalb, wo war ich jetzt stehen geblieben? Feuchtwangen versteht sich ja als Kammerspiele. Der Freilichttheater, meinte ja schon Intendant Johannes Ketzler, als er hier bei uns in der Sendung war. Und ja, ich weiß nicht, ob es ein Kammertheaterstück, aber sie haben mal den Kreuzgang als in Feuchtwangen als Spielort. Und das, was jetzt aber am Montag, am 13. Juli um 11 Uhr erstmals zu sehen gibt, dann für eine Woche, Jugendtheater vom 13. bis 24. Juli insgesamt oder Theaterstück für junge Leute ab 14 Jahren, wie es hier so richtig schön heißt im Heft, ist Theodor Fontanes Effi Briest. Ein einstündiges Theaterstück, damit den Jugendlichen auch nicht zu langweilig wird, hätte ich jetzt bösartig gesagt, aber eine interessante Kooperation, nämlich mit der Freien Schauspielschule Hamburg. Mhm. Und da ist dann Rebecca Michalek als Effi, Marc Plewe als Gerd von Innstetten und Moritz Schilk als Major. Kann ich es lesen? Sozusagen dunkel hier. Krampas. Jetzt habe ich es.
Ja. Also eine minimalistische Version dieses richtig. Großen Gesellschaftsromans der deutschen Literatur als Jugendstück.
In der Regie und Textfassung von Cornelius Henne zu sehen am Nixelgarten. Das ist offenbar an der Wehrmauer in Feuchtwangen. Ich selbst war noch nie dort, werde es mir selbst auch antun und kann ja dann in der nächsten Freilichtradiosendung darüber etwas berichten. Das war es auch schon wieder.
Ja, eine spannende Sendung mit interessanten Gesprächspartnern geht zu Ende. Wir hören uns nächste Woche wieder ab 15 Uhr. Am Mikrofon waren Ralf Snurawa
und Jan Wiechert.